Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Eine kleine Kraft. Eine kleine Kraft.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum aktuellen Interview. Heute mit Renata und Stefan Wehner. Seit 2014 arbeiten sie im Haus Perlenbach im Berner Oberland. Sie möchten jetzt von ihrer Arbeit auch erzählen. Und meine Einstiegsfrage ist, wie seid ihr dazu gekommen, hier diese christliche Arbeit zu beginnen? Es ist ja irgendwo Pionierarbeit, auch so ein Frauenhaus aufzubauen. Wo liegen eigentlich die Wurzeln eines gemeinsamen Dienstes bei euch?
Ja, guten Tag an allen Hörern in Deutschland, in Europa oder sonst irgendwo auf der Welt. Wir begrüßen euch auch im Namen Jesu, unseres Erlösers. Halleluja. Ja, also zu deiner Frage, Alex, man muss natürlich ein bisschen zurückspulen im Leben. Wir hatten schon länger den Wunsch, speziell Frauen aufzunehmen, die aus schwierigen Lebensumständen kommen. Der Wunsch entsprang in der Arbeit, in dem Ministry, das wir gegründet haben, CAS, Come and See, wo wir auch im Milieu unterwegs waren, speziell auch im Rotlichtmilieu, Thun und Umgebung. Konkret heißt das, wir haben Straßenstrich besucht, die Frauen dort, oder sind in Bars und Bordells gegangen, um dort den Frauen Hoffnung zu bringen. Einfach auch im kindlichen Vertrauen auf das, was wir in der Bibel lesen, dass Jesus selbst sagt, die Zöllner und Huren nahmen mein Wort mit Freuden auf. Und dazumal ist schon der Wunsch entstanden, wirklich diesen Frauen einen Neuanfang zu ermöglichen und ihnen ein neues Zuhause zu geben. Hatten aber einfach auch nicht die räumlichen Möglichkeiten dazu. Das heißt, es blieb so bei punktuellen Begegnungen, Beziehungspflege mehr an ihrem Arbeitsort. Man half auf sozialer Ebene wie Jobsuche, wenn das gewünscht war, oder im Deutschunterricht, weil es sich hauptsächlich um ausländische Frauen handelte. Oder einfach mal zuzuhören, Kaffee zu trinken. Und irgendwann mal im Laufe der Jahre entstand da ein Team, Frauen, die auch die gleiche Leidenschaft hatten für diese Arbeit. Und dann klingelte mal das Telefon bei uns zu Hause. Familie Städtler war am Telefon, die schon viele, viele, viele Jahre im Drogenmilieu tätig waren und auch schon ein Haus hatten, wo sie ehemalige Drögerler aufnahmen. Wir kannten Städtler schon lange, beziehungsweise ich. So war es nicht so verwunderlich, miteinander zu telefonieren. Doch das Spezielle war, dass sie sich selbst zum Essen eingeladen hatten bei uns. Sie wollten mit uns reden und wir hatten dann einen Termin abgemacht. Und sie hatten eigentlich auch im Gebet die Vision bekommen, ein Haus zu eröffnen, speziell eben für Frauen. Das war für uns sehr erstaunlich, dass die Anfrage zu einem Zeitpunkt kam, wo wir den gleichen Wunsch hegten. Es war einfach noch kein geeignetes Haus da und so haben wir uns, wie lange, ein halbes Jahr oder?
Ja, mindestens ein halbes Jahr.
Ein halbes Jahr getroffen, haben zusammen gebetet und wollten einfach den Willen Gottes erfahren, diese Sache. Und eben um das ein bisschen kurz zu machen noch, irgendwann dann ergab sich die Möglichkeit, ein Haus günstig zu kaufen. So das Administrative und Finanzielle lief alles über die Stiftung, die Städtlers schon seit knapp 30 Jahren hatten. Und kurzum, das Haus wurde günstig ersteigert, ein sehr großes Haus, ein altes Hotel mit Restaurantbetrieb. Und ja, so kamen wir quasi hier nach ins Berner Oberland, nach Erlenbach im Simmental. Und haben hier eigentlich von Null begonnen. Erst natürlich auch viel im physischen Bereich, also sprich, es mussten wahnsinnig viel Renovationsarbeiten bewältigt werden. Das Schofferhorn. Und ja, so eigentlich bis heute, wo nach wie vor viel Baustellen im Haus sind. Aber haben wir eigentlich gestartet hier. Also es verschmolzen quasi die Vision von Städtlers mit der unsrigen. Ja.
Also Sie hatten das Geld für das Haus, aber keine Leute und wir waren bereit, da einzusteigen. Weil wir hatten kein Geld für ein Haus.
Ja, genau.
Habt ihr kantonale Unterstützung bekommen in dieser Zeit oder auch jetzt?
Nein, also das Werk läuft absolut unabhängig vom Kanton, hat mehrere Gründe. Zum einen es ist auch nicht das Konzept vom El Rafa, also so heißt die Stiftung, El Rafa, was so viel bedeutet wie Gott heilt. Das Konzept besteht darin, dass man eigentlich parallel zu diesen Projekten immer noch ein Projekt startet, wo man sich selbst versorgen kann. Also sprich ein, wie Paulus es ausdrückt oder gelebt hat, ein Zeltmacherhandwerk ausübt. Aber wir sind natürlich auch von Spenden abhängig. Ich habe bis vor kurzem noch als Pfleger gearbeitet, bis vor 3 Jahren. Und ja, mittlerweile sind wir im vollzeitlichen Dienst hier. Der Nachteil an der kantonalen Unterstützung ist der, und so mussten auch viele Häuser in den letzten 15 Jahren schließen in der Schweiz, christliche Einrichtungen, Institutionen, die lange Jahre Gelder vom Kanton erhalten haben. Aber der Haken an der Sache war, dass der Kanton natürlich, oder der Staat, wie man im Deutschen sagt, ein Wörtchen mitreden möchte. Und so kamen dann immer fast unerreichbarere Auflagen, sprich die Zimmer mussten eine gewisse Größe haben, das Personal muss entsprechend diplomiert sein und so weiter. Und so ja, war dann der Hebel so groß vom Staat, dass die Institutionen das gar nicht mehr bezahlen bzw. erfüllen konnten. Und die El Rafa-Institution eigentlich, soweit uns bekannt ist, ziemlich die einzige noch ist, die absolut unabhängig ja, funktioniert.
Wie kann man sich das Leben in diesem Frauenhaus vorstellen? Wie werden die Frauen hier gefördert oder unterstützt? Oder wie bekommen die eine vernünftige Tagesstruktur hin? Wie arbeitet ihr konkret mit den Frauen?
Also zuerst, wenn eine Frau Interesse hat, hierher zu kommen, wenn es nicht ein Notfall ist, gibt es zuerst ein Gespräch, da finden wir zuerst raus, ist das wirklich eine Frau, die hierher passt. Wir wollen einfach wissen, möchte diese Frau wirklich verändert werden oder will sie Veränderung? Wenn sie einfach nur hierher kommen will, um ein schönes Leben zu haben, dann ist es nicht der richtige Platz. Aber wenn die Frau, wenn wir merken, doch, die Frau, die möchte Schritte gehen, die möchte, was immer ihr Problem ist, wegkommen von Drogen oder von Alkohol oder von sonstigen psychischen Problemen oder was auch immer, dann sagen wir, okay, du kannst mal hier 1-2 Wochen hierher kommen und schnuppern, wie wir sagen. Und dann nach 2 Wochen entscheiden wir, okay, ob ein Weg dran ist oder nicht. Und wenn dann die Frau einsteigt, wird sie da eigentlich in das Programm eingefügt. Wir haben Tagesstruktur, das heißt, wir essen gemeinsam. Also Frühstück, Mittagessen ist gemeinsam. Wir haben eine Brockenstube, also ein, wie nennt man das auf Deutsch? Secondhand-Shop, wo die Leute ihre Sachen bringen und wir verkaufen sie dann. Und da können die Frauen mithelfen. Viele Frauen müssen auch wieder lernen, ja, zu arbeiten, morgen aufzustehen, pünktlich zu erscheinen, eine geregelte Arbeit machen. Und viele Frauen müssen auch lernen, wieder mit anderen Menschen umzugehen. Und das ist oft auch eine Herausforderung, gerade in der Brockenstube. Sie gehen runter und da kommen fremde Leute. Und wir hatten schon einige Frauen, das hat denen so Angst gemacht, dass sie am Anfang das nicht auf die Reihe gekriegt haben. Aber so stundenweise haben sie dann doch mitgeholfen. Und bei einer Frau zum Beispiel, die hat dann richtig Freude gekriegt, da unten zu arbeiten. Und am Anfang war sie total auf Ablehnung. Genau. Und daneben helfen die Frauen auch mit im Haushalt, mit den Tieren. Wir haben Hühner, Schildkröten, Katzen, Vögel. Und im Garten, Gemüsegarten, im Winter, da gibt es auch manchmal kreative Sachen, die wir machen. Und dann bieten wir einfach auch Gespräche an. Es gibt Frauen, die werden extern betreut, sei das von einem Seelsorger oder Psychiater. Und dann sind auch Frauen hier, die, mit denen haben wir regelmäßig Gespräche. Und wenn sie offen sind, auch fürs Evangelium, dann fließt das natürlich auch mit rein. Die, wenn sie Gebet wollen, wir beten für sie. Wir machen auch ja, Vergangenheitsbewältigung, wenn das nötig ist. Ja, so sieht das ungefähr aus. Habe ich was vergessen?
Ja, erwähnenswert wäre vielleicht noch das, dass wir aufgrund einer vorigen Frage nicht als offizielle Therapiestelle eingestuft sind, sondern wir selbst nennen uns Wohn- und Lebensgemeinschaft Haus Perlenbach. Das ist so eine Wortkombination aus dem Ort hier in Erlenbach, und wir einfach ein P davor gesetzt haben, weil wir ja glauben, dass wir als Menschen wie Perlen sind, und vor allem die Frauen, die hier sind. Eine Perle ist ja was ganz was Einzigartiges, was ganz was Wertvolles. Genau, und die Frauen auch, die herkommen, sind nicht, weil ich vorhin vom Rotlichtmilieu gesprochen habe, sie müssen nicht zwangsläufig aus dem Rotlichtmilieu kommen. Das war anfangs wohl unser Wunsch, aber wir haben dann auch schnell gemerkt, dass es sehr langfädig ist, bis sich so eine Frau entscheidet, aus dem Milieu auszusteigen. Und so haben wir eigentlich die Palette der Nöte etwas gestreckt. Also genau, also es, vielleicht greife ich jetzt deiner nächsten Frage vor. Die Frauen, die hier sind, zum Beispiel, wenn das die Hörer interessiert, natürlich, dann ist es so, dass die Frauen psychische Probleme haben. Sie kommen aus dem Drogenmilieu, auch aus dem Rotlichtmilieu, auch wenn es eher selten ist. Aber doch meistens sind es so psychische Probleme oder Defizite, die dann im Alltag zum Vorschein kommen. Ja. Und Drogen natürlich, Alkohol, Heroin und die ganze Palette, was es da gibt, wo Frauen schon sehr, sehr früh in Kontakt mit diesen modernen Drogen kommen und ihr Leben damit zerstört haben.
Woher kommt eigentlich dieser Wunsch? Oder ich habe auch vorhin von dieser Wurzel des gemeinsamen Dienstes gesprochen. Ihr habt eine Vision gehabt, sozusagen dieses Haus aufzubauen oder so eine ähnliche Einrichtung aufzubauen. Aber jetzt ganz konkret gefragt, woher kommt diese Liebe zu diesen Frauen, zu Menschen, die in irgendeinem Milieu unterwegs sind? Ja, wie hat sich diese Liebe bei euch entwickelt zu diesen Menschen?
Also bei mir hat das schon sehr früh angefangen. Wir sind ja erst 10 Jahre verheiratet. Und vorher hatte ich ja auch schon einen ziemlichen Weg gemacht mit Jesus. Und ich war da mal unterwegs und habe Jesus gefragt, was ist eigentlich meine Berufung? Und dann habe ich den Vers gekriegt von Psalm 68, Vers 12. Und da steht, der Herr erlässt einen Ausspruch, der Freudenbotinnen ist eine große Schar. Und so irgendwie. Und dann habe ich gedacht, da steht ja Freudenbotinnen. Also es sind alles Frauen. Das hat mich dann irgendwie so erstaunt, weil normalerweise geht es immer Freudenboten, die Boten. Also ist es nicht speziell weiblich. Aber hier, ich habe es dann noch im Hebräischen nachgeguckt, da ist wirklich weiblich. Und dann habe ich gedacht, ja, das hat was mit meinem Leben zu tun. Ich war dann auch mal in Frankreich, habe da mit muslimischen Frauen zu tun gehabt. Und schon da habe ich gedacht, ja, mit Frauen möchte ich arbeiten. Wir hatten da auch eine Kinderarbeit, aber das hat mich total abgeschreckt. Also ich war dann mehr auf der Seite der Frauen. Und das hat sich so weiter. Ich habe eine Frauen-WG gehabt in der Mongolei auch. Und dann später ging der Fokus dann ein bisschen weiter weg noch von den Frauen, aber dann bin ich zurück in die Schweiz gekommen, wir haben geheiratet und unter Nationen gearbeitet, und dann kam diese Frauenarbeit wieder, und dann habe ich mich erinnert, stimmt, ja, das hat Gott eigentlich in mein Leben gelegt. Ja, das waren so meine Wurzeln, es hat so angefangen zu wachsen, und hier ist schon speziell. Ich hatte vor Jahren, hat mir jemand mal so gesagt, ja, ich habe den Eindruck, ja, dass du mal Platz hast für viele Menschen, und für mich waren das Frauen. Und jetzt ist das, wir haben so einen Platz für Frauen. Und jetzt muss ich auch feststellen, die Realität sieht ja oft auch sehr anders aus. Ich kann nicht sagen, dass jede Frau, die hier reinkommt, dass mein Herz zu ihr rausgeht. Also, oh ja, komm rein, ich liebe dich oder so. Weißt du, wie ich meine? Es ist manchmal wirklich eine Entscheidung, mit diesen Frauen einen Weg zu gehen, weil da ist auch viel Rebellion und auch vieles, was ich denke, ach, warum mache ich das eigentlich? Und dann wieder das andere, ja, sie sind von Gott wertgeschätzt und ich möchte sie wertschätzen. Und ob diese, dann kommt mir wieder in den Sinn, es geht ja um die Freudenbotinnen. Also Gott will ja aus uns Frauen Freudenbotinnen machen. genau, das sind meine Wurzeln.
Ja, bei mir war es ganz anders. Ich hatte so den ersten Teil meines Lebens in Deutschland verbracht. Und als ich dann hier beruflich in die Schweiz kam und schlussendlich auch sesshaft wurde, hat mich das Thema Berufung, irgendwie war mir das ein theologischer Begriff, aber ich konnte gar nichts Rechtes damit anfangen, was das eigentlich heißt. Und dann mich ein guter Freund. Also es war eigentlich so, dass ich überall ein bisschen mitgemacht habe, aber so den richtigen Platz im Weinberg Gottes fand ich eigentlich nicht. Und das ist eigentlich so ein allgemeines Dilemma ein bisschen unter Christen, dass jeder ein bisschen überall mitmacht und niemand so recht weiß, was eigentlich meine konkrete Berufung ist. Petrus sagt ja auch, wenn wir unsere Berufung festmachen, so werden wir nicht mehr wanken. Also das heißt, nach rechts, nach links, mal hier, mal da. Das war eigentlich mein innigster Wunsch. Und so hat mich dieser besagte Freund dazu mal, obschon ich es gar nicht suchte, in die Ausländerarbeit eingeführt. Also vor allem Ausländer aus muslimischen Kreisen. Und da bin ich mehr oder weniger so hineingewachsen. Der Islam war mir total fremd. Ja, er war mir sogar zuwider. Also eigentlich ja heute noch, aber ich habe den Mensch, also den Moslem, nicht vom Islam trennen können. Ja, also bis ich das erst lernte. Und das, ja, da veränderte wirklich Gott mein Herz im Laufe der Jahre. Ich unterstützte diesen Freund. Und bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann auch in Israel tätig war, dort als Volontär tätig war und meine jetzige Frau dort kennengelernt habe. So sind auch wieder zwei Visionen zu eins geworden. Sie werden ein Fleisch sein, also auch die Vision im besten Fall oder im idealsten Fall. Und als wir dann wieder in die Schweiz zurückkommen, also Renata lebte ja schon etliche Jahre in Israel, wir sind dann gemeinsam in die Schweiz gekommen und haben dann dieses Ministry Come and See gegründet, was ein Ausspruch vom Herrn selbst ist. Das heißt, er übersetzt Komm und sieh selbst. Ja. Dieser Dienst sah dann so aus, dass wir speziell unter Ausländern dienten, also in verschiedenen Bereichen. Also wir fragten Gott immer wieder, ja, wo treffen wir Ausländer? Wo sollen wir hin? Und das fing an, dass wir einfach auf die Straße gingen. Wir hatten einen Literaturstand, also ein Marktstand, wo wir ein- bis zweimal die Woche waren und Literatur in 70 verschiedenen Sprachen angeboten haben. Und wir fragten einfach immer weiter, Herr, wo noch? Und dann kam die Idee, ja, wir könnten die Raststätten abfahren, die Autobahnen abfahren. Dort trafen wir dann Menschen aus ganz Europa, vor allem die Truckerfahrer, die Lastwagenfahrer. Nur mal, dass man ein bisschen einen Einblick hat, wir trafen innerhalb von 2 Stunden Menschen aus 17 verschiedenen Nationen. Und so hat sich diese Raststättenmission oder Truckermission gebildet. Also wir waren jetzt auf der Straße unterwegs, Straßenevangelisation, wir sind die Autobahn regelmäßig abgefahren und wir hatten Gott weiter bedrängt. Herr, wo noch, wo willst du uns noch haben? Dann war es so, dass wir den Gedanken bekamen, auch durch einen anderen guten Freund, der in diesem Dienst schon geistlich tätig war, in dem Sinn, dass er eigentlich nur für das Rotmilieu betete. Also er ging nicht direkt zu den Frauen, sondern er pflügte den Acker im Gebet vor, den wir dann eigentlich im physischen Bereich wirklich bearbeiten durften. Und so kamen wir dann ins Rotlichtmilieu. Warum? Weil da über 90% der Frauen eben Ausländerinnen waren. Und ja, wir haben Gott einfach immer wieder gedrängt und er öffnete immer wieder Türen, ja, durch die wir dann im kindlichen Glauben hindurchgingen. Ja, und so entstanden verschiedene Zweige, unter anderem auch, dass wir als Reiseleiter dann tätig waren für Israel. Und bei mir war es mehr ein Hineinwachsen, um auf deine Frage zurückzukommen, was die Wurzeln waren, ein Herz zu bekommen für diese Frauen. Es war ein Entwicklungsstadium, aber auch immer wieder ein klares Drängen, wo Gott uns haben möchte. Und es steht ja geschrieben, sollte der, der das Ohr gepflanzt hat, nicht hören können und der, der den Mund gemacht hat, nicht reden können. Und ich denke, Gott nimmt uns insoweit ernst, wie wir ihn ernst nehmen.
Wir haben ja auch gemerkt, dass in all diesen verschiedenen Zweigen waren eigentlich die Frauen im Rotlichtmilieu, die waren eigentlich die offensten für das Evangelium. Wir haben so viele Bibeln verteilt und manchmal haben sie ja sogar Bestellungen aufgegeben, welche Sprache sie möchten, dass wir sie dann am nächsten Mal mitnehmen. Und manche Frauen haben wir nur einmal getroffen und dann nie mehr, weil sie dann irgendwo anders versetzt wurden oder was. Aber der Hunger eigentlich nach dem Wort Gottes war da am größten. Ja.
Also was natürlich auch sehr ungewöhnlich ist, vor allem jetzt auch für die Zuhörer, die Jesus schon kennen. Wir hatten nicht wenige Frauen im Rotlichtmilieu getroffen, die Jesus bereits kannten. Das war natürlich auch eine spezielle Erfahrung für uns, wo wir sahen, dass die Nöte manchmal so groß sein können, das können wir uns gar nicht vorstellen, dass Frauen zum Beispiel auch gezwungen werden können, diese Arbeit zu machen. Ja? Und dann können wir uns nicht aussuchen. Wir können ja auch in schwierigen Situationen unseren Glauben nicht plötzlich ablegen und sagen so, der begleitet uns ja, Jesus begleitet uns ja und vor allem auch diese Frauen. Oder auch aus rein wirtschaftlichen Nöten, ja, die Angst, die Familie nicht durchzubekommen. Und dann muss man nur an die falschen Freunde gelangen und sagen, ich habe hier eine Möglichkeit, wie man schnell Geld verdienen kann. Und wir hatten so außergewöhnliche Begegnungen, die wir auch erstmal irgendwo einordnen mussten, auch theologisch. Aber es war einfach eine wunderschöne Zeit. Also wenn man sich vorstellt, wir sind als Team oder als Ehepaar da in einem Bordell gewesen und sangen stundenlang Lobpreislieder mit den Frauen. Und sie sangen aus vollem Herzen mit. Wie Renata schon sagte, viele Frauen haben wir dann nicht mehr gesehen. Es war so eine Saat auf Hoffnung. Mir war es insofern eine ganz große Lehre, dass zum Beispiel das Thema Hurerei, Prostitution, das ist natürlich sichtbar. Das ist das, was wir Christen sehen und auch folglich sehr schnell verurteilen können. Aber Gott sieht auch diese verborgenen Sachen, ja, die wir Christen gut verstecken können an einem Sonntag, ja, was Neid, Eifersucht, Geiz und so weiter, die Gott genauso zuwider sind wie Hurerei. Ja, das half uns natürlich auch wirklich dran zu bleiben, ja, diesen Frauen Hoffnung zu bringen. Und das ist wirklich so, wie Renata schon gesagt hat, wir hatten nirgends einen größeren Hunger erlebt wie im Rotlicht.
Wie ist das Verhältnis bei euch zwischen Distanz und Nähe zu den Frauen hier im Frauenhaus? Ich meine, ihr habt hier im Obergeschoss eure Wohnung mit eurer kleinen Tochter. Gelingt es euch gut, von der Arbeit abzuschalten? Nehmt ihr unter Umständen diese Sorgen mit nach Hause, mit in den Feierabend hinein? Wie macht ihr das ganz praktisch?
Ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich denke, wenn man wirklich seine Berufung gefunden hat, also berufen wird man ja nur einmal im Leben, aber geführt täglich. Wir haben unsere Berufung gefunden und auch festgemacht. Wir wissen, warum wir hier sind. Und das ist ein entscheidender Vorteil für diese Arbeit hier. Also es braucht wirklich eine Berufung, um in dieser nicht einfachen Arbeit zu arbeiten. Und so kann man eigentlich das nicht immer so trennen. Es ist einfach Teil von dir. Wir haben wohl eine separate Wohnung und wir pflegen auch unsere Privatsphäre, ganz klar. Wir brauchen das auch und es ist auch sehr, sehr wichtig. Aber wie ich schon sagte, wir sind nicht nur eine Wohngemeinschaft, sondern eine Wohn- und Lebensgemeinschaft. Das heißt, wir haben uns entschieden, unser Leben zu teilen, wie es im Organischen ja auch ist. Leben kommt nur hinein, wenn sich Zellen teilen. Ja? Und so in dem Sinn nicht auseinandergehen, sondern miteinander teilen. Ja? Wir wollen ganz bewusst eine familiäre Atmosphäre schaffen, die auch die Frauen, klar, sie haben ihre Intimsphäre, sie haben ihre eigenen Zimmer, aber doch das Leben miteinander teilen, das sind die wahren Herausforderungen, auch für uns als Leiter-Ehepaar. Manchmal, also oft eigentlich, haben wir gemerkt, dass die Herausforderung, das Leben miteinander zu teilen, größer ist wie die Probleme, die sie mitbrachten. Das merken wir ja auch. Also wir haben jetzt schon eine gewisse Routine auch und es braucht eine gewisse geistliche Reife zudem. Im Grunde genommen sind wir vor allem hier in Europa in einem Individualismus erzogen. Ja, wir haben immer größere Häuser und immer engere Herzen. Es ist genügend Platz, aber wer teilt schon sein Haus, seinen Lebensraum mit Menschen an den Zäunen, an den Hecken und Straßen? Ja, wer lädt zum Hochzeitsfest ein und ist bereit, Opfer zu bringen, seine Privatsphäre oder sein Leben auch mit anderen zu teilen? Das ist Evangelium pur. Da muss ich wenig reden, sondern da bin ich auch herausgefordert, das Ganze vorzuleben. Wie im Haus hier sind ein Spiegelkabinett. Ja? Also wenn jemand zum Beispiel ein Buch über mich schreiben müsste oder wollte, da würde ich sagen, frag die Frauen, mit denen ich zusammenlebe. Ja? Die kennen mich auch von anderen Seiten. Also liebe Zuhörer, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es ist wirklich so, dass das wahre Leben, so wie die ersten Jünger das Leben zu teilen, sie teilten Hab und Gut miteinander, den anderen höher zu achten als sich selbst, das kristallisiert sich schlussendlich als die größte Herausforderung in der Nachfolge Jesu.
Du hast das noch angesprochen, wegen wie wir uns doch irgendwie abgrenzen können. Und für mich jetzt ist das sehr wichtig, dass ich wirklich auch Zeiten habe, wo ich weiß, da werde ich nicht gestört. Also normalerweise durch den Tag oder so sind die Türen eigentlich offen oben in der Wohnung. Die Frauen können reinkommen, sie können Fragen stellen oder man kann zusammen etwas machen. Aber dann ist für mich auch wichtig, dass ich Zeit habe, auch für unsere Tochter, und dass das auch nicht gestört wird. Dass wenn ich mit ihr etwas mache, dass ein Problem von einer Frau zum Beispiel jetzt nicht wichtiger ist als meine Tochter. Ich habe das jetzt eigentlich so ein bisschen auch mit den Frauen kommuniziert, so gerade am Abends, wenn ich sie ins Bett tue oder so, dass ich da nicht gestört werde, weil das kam immer wieder vor. Ich möchte meine Tochter ins Bett bringen und dann kommt jemand, ich habe noch das Problem, und unsere Tochter kommt nicht zur Ruhe. Und das geht einfach nicht. Also da müssen wir auch schon auch Grenzen ziehen, oder vor allem ich. Dass es Zeiten gibt, wo man kommen, gehen kann, und es gibt Zeiten, da ist es nicht so angebracht, außer es ist wirklich ein Notfall oder so.
Ja, natürlich beinhaltet das, was ich sagte, auch eine klare Hausordnung und auch Disziplin, die wir von den Frauen erwarten. Und da, wo die Grenzüberschreitungen dauerhaft sind, da müssen sie auch wieder gehen. Das ist klar, dass es das beinhaltet. Das Leben miteinander zu teilen, heißt auch einander zu respektieren und die jeweiligen Grenzen auch einzuhalten. Und da, wo die Teilnehmerinnen hier im Haus das immer wieder bewusst stören, wir leben auch konsequent orientiert, dass das auch, was sie lernen müssen, das Tun und Handeln Konsequenzen nach sich zieht im Leben, im Guten wie im Schlechten, das wollen wir ihnen natürlich auch beibringen. Und das ist auch dringend notwendig. Wir haben auch nicht so viel Kapazität. Wir sind eben auch beschränkt in gewissem Maße. Und das machen wir den Frauen von Anfang an klar, wo wir helfen können und was wir auch nicht können. Und genau. Aber das ist natürlich immer ein gewisses Risiko, das man eingeht. Ja, wir haben ja nicht in dem Sinn einen Anforderungskatalog, was Frauen erfüllen müssen, dass sie daherkommen können. Ich meine, das hat Jesus ja auch nie vorgelebt. Ja, es heißt, er kommt her zu mir, alle, die ihr schwer beladen seid und Mühsale habt. Und doch war Jesus auch in der Lage, Menschen wieder wegzuschicken, wenn sie nicht bereit waren, die entsprechenden Kosten auf sich zu nehmen. Von dem her sehen wir das nicht als unbiblisch an, wenn sich auch Wege wieder trennen. Klar, das hat manchmal auch Schmerzen nach sich oder dass man unschön auseinandergeht, in dem Sinn, dass sie dann Ärger auf einen haben oder böse sind. Aber das gehört eben auch zum Leben. Wir fühlen uns nicht für den Rest unseres Lebens verantwortlich für das Leben anderer. Das können wir gar nicht. Unser Verantwortungsbereich beschränkt sich hier auf dieses Haus, und da nehmen wir auch die Verantwortung gerne an, die Gott uns auferlegt hat.
Ja, und ich möchte jetzt noch all diejenigen begrüßen, die zu uns dazugekommen sind, die unsere Sendung eingeschaltet haben. Sie hören Migros Dynamis und das Interview mit Renata und Stefan Wehner. Renata und Stefan sind seit vielen Jahren in der Ausländer- und Milieuarbeit tätig, und seit 2014 leiten sie das Haus Perlenbach in der Ortschaft Erlenbach im Berner Oberland in der Schweiz. Ohne kantonale Unterstützung und ganz von Gott abhängig, möchten sie Frauen einen Neuanfang ermöglichen. Frauen, die sich in schwierigen Umständen befinden, die vielleicht auch an Minderwertigkeit leiden, an fehlender Liebe und Ablehnung, an Überforderung oder sogar auch Missbrauch. All diesen Frauen möchten sie durch eine sinnvolle Tagesstruktur im Frauenhaus und auch durch Andachten und gemeinsames Singen von christlichen Liedern wieder zu neuer Lebenshoffnung verhelfen. Und Renata und Stefan sind auch für ihr Gebet sehr, sehr dankbar, liebe Zuhörer. Deswegen, wenn Sie diesen Dienst, dieses Frauenhaus unterstützen möchten, gerne auch durchs Gebet. Und jetzt machen wir noch einen Rundgang durch das Frauenhaus.
Ja.
Hallo, hallo. Hoi.
Also wir können auch erst noch unten und dann.
Ja, es muss.
Es muss.
Hallo, hallo.
Ciao, Hanni.
Grüß dich.
Das ist der Alex.
Alex.
Hanni.
Ja.
Genau. Ich muss es gerade noch mit ihr schnell schauen.
Ja, das ist gut. Sehen.
Dann können wir weitermachen. Er macht darum gerade noch ein Interview mit uns.
Aha, genau. Aber das müssen wir so Kuchen hast.
Ja.
Ich habe da jetzt aber zugedeckt.
Genau.
Ja, jetzt sind wir in dem Wohnbereich der Frauen und ja, Stefan, erklär doch einfach, wie die Frauen hier zusammenleben, wie die Ausstattung ist.
Genau, dass sich die Hörer ein bisschen vorstellen können, wie das hier bei uns aussieht. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass es ein altes Hotelrestaurant war. Jetzt befinden wir uns hier im alten Hotelbereich und stellt sich das so vor, es ist hier ein Zimmer nach dem anderen, ein langer Gang mit Dusche, WC im Gang. Und damit das Ganze nicht so eine sterile Umgebung ist, haben wir die Zimmer, wie zum Beispiel hier, jedem Zimmer, das sind 5 Zimmer, jedem Zimmer eine andere Farbe gegeben. Hier sind wir jetzt im weißen Zimmer, das heißt, die Zimmer sind individuell eingerichtet, mit ganz gemütlich eingerichtet, wo die Hauptfarbe weiß ist. Jedes Zimmer hat auch noch ein Waschbecken. Genau, also es sind nicht besonders große Zimmer, aber sie sind mit viel Liebe eingerichtet. Hier haben wir das violette Zimmer mit entsprechendem, wo die Hauptfarbe so violett ist oder lila. Hier haben wir das orange Zimmer. Wir haben hier das grüne Zimmer und das gelbe Zimmer. Und wenn die Möglichkeit besteht, können die Frauen wählen, in welches Zimmer, wenn sie nicht schon besetzt sind. Ansonsten müssen sie einfach auf das Zimmer zurückgreifen, das gerade frei ist. Genau. Wir haben hier auch den Gang gemacht mit Künstlern aus Israel, Gemälde mit den 7 Früchten Israels. Ja, nur dass so die Zuhörer, die jetzt nicht sehen, wo wir hier sind, dass so ein bisschen Leben reinkommt hier. Genau.
Ja, ich würde sagen, dass wir jetzt hier im Frauenhaus eine Ebene weiter nach unten gehen, in die Brockestube, in den Gebrauchtwarenmarkt und ja, wir sehen uns da unten ein wenig um.
So, jetzt können wir runter. War schon gemacht?
Ja.
Ich stehe jetzt hier an der Kasse in der Brockestube. Wie läuft es ab, wenn Kunden hierher kommen? Wird hier ein Preis verhandelt oder habt ihr die Preise gekennzeichnet jetzt an den Gebrauchtwaren? Wie läuft es ganz praktisch jetzt, wenn ihr auch freiwillige Mitarbeiter hier habt? Woher wissen die, wie man mit Kunden umgeht und so? Kriegen die eine Einweisung vorher?
Ja, das Konzept ist so, dass die Artikel angeschrieben sind, aber nicht alle. Das hat auch seinen Grund, zweierlei Grund. Zum einen schätzen wir die Kommunikation. Das heißt, wenn ein Kunde interessiert ist an einem Artikel und der Preis nicht dran ist, dann kommt er zu uns und fragt uns. Und so sind folglich auch Verhandlungen, für die wir auch bereit sind, aber es liegt uns die Kommunikation sehr am Herzen. Das andere ist auch, dass wir die Frauen, die hier sind, ganz bewusst ein Wertgefühl zurückgeben wollen. Das heißt, dass sie auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und dass wir auch lernen, gewisse Sachen einzuschätzen. Also wenn jetzt jemand kommt mit einem Topf und es ist kein Preis dran, weil es entweder vergessen wurde oder einfach, weil ich die Sachen ganz bewusst, ohne zu kennzeichnen, ins Regal stelle, dann sind sie schon mal herausgefordert. Okay, was könnte das kosten? Sie können natürlich fragen, das machen sie auch, aber oft bin ich da nicht da. Aber Ziel ist wirklich, dass sie auch lernen, eine Wertschätzung zu geben, auch für Dinge. Und da, dann kommt es halt einmal vor, dass sie vielleicht Sachen, ein wertvolles Teil, wo nicht angeschrieben ist, unter dem Preis, weit unter dem Preis verkaufen. Oder ja, aber das ist eine Mischkalkulation. Wir arbeiten hier nicht bewusst leistungsorientiert, sondern ja, wirklich, das hat hier einen Sinn und Zweck, das Ganze.
Welche Warengruppen sind hier erhältlich?
Alles. Also bei uns kann man einen schönen Bauernschrank kaufen, antike Sachen kaufen, man kann eine CD kaufen, ein Buch, Haushaltswarenartikel. Ich habe hier einen Flyer, den die Kunden mitnehmen können, wo eigentlich alles draufsteht. Ich lese das mal vor. Möbel, Antiquitäten, Kleider, Haushalts-, Büroartikel, Elektroartikel, exklusive Israel-Produkte. Wir haben eine Tee- und Kaffee-Ecke, eine Kinderspielecke. Wir bieten Spielsachen an. Wir machen auch Haus- und Wohnungsräumungen. Und so das Spezielle hier ist, dass wir Produkte aus der Region anbieten, also Alpkäse, Tee, Sirup und so weiter. Oder auch frische Eier, die wir von unseren eigenen Hühnern haben. Genau.
Also ihr bietet hier auch einen Alpkäse an, sehe ich gerade in dem Kühlschrank gegenüber der Kasse. Wie ist eigentlich der Laden hier angenommen von der örtlichen Bevölkerung, von den Leuten hier aus dem Ort?
Ja, es wäre vielleicht übertrieben, wenn ich sage, es wäre Dreh- und Angelpunkt hier im Dorf. Es ist ein relativ kleines Dorf. Was haben wir? So 1500 Einwohner ungefähr.
Keine Ahnung.
Aber doch, es hat was. Manchmal kommen die Leute hier, weil sie einfach die Atmosphäre hier schätzen. Und dann gibt es einen Kaffee und einen Tee und dann ist man immer so auf dem neuesten Stand, was im Dorf ist. Manchmal kommen sie auch... Ja, wo man merkt, sie haben niemanden zum Reden. Oder
grüezi.
Einfach, grüezi wo. Oder einfach, ja, weil sie was Bestimmtes suchen, in der Hoffnung, dass sie es bei uns finden.
Ja, ja, wir haben hier Liege im Auto. Ja, okay. Ich habe gefragt, ob es interessiert, ja, Siegert, und da hat es gegessen, ja, gerne. Okay.
Sonst komme ich mal schnell mit,
hä? Ist gut.
Ja.
Und da weiß ich gerade halt nicht.
Ja,
das würde ich. Ja. Ich einfach keinen Platz mehr kann machen.
Aha, jetzt
aber
die
Liege ist eben noch drin.
Ja.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, hier im Frauenhaus oder in der Brockenstube mitzuarbeiten und zu helfen?
Ja, natürlich. Arbeit gibt es genug. Wir sind immer froh und dankbar für Volontäre, die zu uns kommen. Die müssen nicht zwangsläufig aus der Schweiz kommen. Wir haben auch viele Volontäre aus Deutschland hier, die hier Erfahrungen sammeln können. Wir können gratis kosten Logis anbieten. Im besten Fall findet die Person vielleicht sogar ihre Berufung. Genau.
Na gut, Stefan und Renate, herzlichen Dank für das Interview.
Bitte.
Bitteschön.
Tschüss.
Tschüss.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Sendung geht hiermit zu Ende. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Alexander Schmidt am Mikrofon aus dem Sprachlabor Mikros Dynamis. Wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, können Sie gerne über das Online-Kontaktformular mit uns in Kontakt treten. Wir stellen Ihnen dann diese Sendung zum Nachhören zur Verfügung. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie unsere Sendung wieder einschalten würden, wie immer sonntags 20 nach 9. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine gesegnete und angenehme Zeit. Auf Wiederhören.